die Perspektive aufmachen, weiter aufmachen, nämlich die Perspektive derjenigen, die zu Opfern von Neonazis geworden sind in den letzten 20 Jahren, muss man ja sagen, mindestens in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich auf diese, zum einen des Opferwerdens und zum anderen auch, wie der deutsche Staat mit seinen Behörden damit umgegangen ist. Denn das ist einer der Skandale, die vermutlich gar nicht groß genug ausgedrückt werden können, dass es der Polizei und anderen Ermittlungsbehörden tatsächlich gelungen ist, aus den Opfern Täter werden zu lassen, zumindest für den Moment, bis der NSU, der sogenannte, aufgeflogen ist. Diese Perspektive findet Platz in einem Buch, das unter dem Titel »Die haben gedacht, wir waren das, Migrantinnen über rechten Terror und Rassismus« relativ frisch erschienen ist und Einschätzungen, Beobachtungen, Texte veröffentlicht, die eben ausschließlich die Perspektive der Betroffenen, ich sage das jetzt mal so komisch, wir können gleich das auflösen, was das eigentlich heißt, stattfinden lässt. Und eine derjenigen, die in diesem Buch einen Text veröffentlicht hat, ist Nuran Jörissen und die habe ich jetzt am Telefon.
Ich grüße Sie.
Tatsächlich ist es gar nicht so einfach für mich, immer die richtigen Begrifflichkeiten zu finden. Sie sind aus der Türkei nach Deutschland gekommen, leben hier und werden jetzt in dem Buch tatsächlich sozusagen Mitglied einer Gruppe, die als Migrantin zusammengefasst werden. Können wir mal am Anfang, bevor wir über Ihren Text und Ihre Ansichten, die Sie in dem Text stattfinden lassen, reden können, darüber sprechen, wie Sie sich sozusagen mit diesem Migrantenbegriff fühlen?
Also da bin ich total bei Ihnen. Manchmal fällt es einem selbst schwer, auch wenn man einen Migrationshintergrund hat, zu sagen, was bin ich jetzt? Wie kann ich mich eigentlich politisch so orientieren, dass ich mich wiederfinde in der Terminologie auf der einen Seite, ohne auch meine Identität dadurch zu verleugnen oder zu verlieren? Es ist immer so eine Ambivalenz. Also es gibt da immer wieder neue Begrifflichkeiten. Neue Begrifflichkeiten werden letztendlich auch kreiert. Es gibt Trends im politischen Diskurs, was das angeht. Und ich glaube, was für mich wichtig ist, ist die Haltung. Ob ich mich jetzt bezeichnen lasse, eine Frau mit Migrationshintergrund, Türkei-Abstämmige oder eine türkische Frau oder aus der Türkei stämmige Frau, das ist mir letztendlich auch, mir persönlich ist das egal, mir kommt es immer auf die Haltung meines Gegenübers an. Das ist das, was einfach rüberkommt im Dialog.
Insofern ist Dialog vielleicht auch das Stichwort. Der ist ja nicht unbedingt gesucht worden, nachdem der sogenannte nationalsozialistische Untergrund aufgeflogen ist. Gab es erstmal einen Schock. Ja. Und alle haben gedacht, was, das war jetzt, also so sieht also Neonazi-Terror aus. Und auf einmal ist klar geworden, dass ganz spezielle Opfergruppen, nämlich vor allen Dingen türkischstämmige oder Nichtdeutsche, zu den Opfern gehören und dass wie groß dieses Ausmaß dieser Art des Terrors gewesen ist, über einzelne Morde bis zu den Anschlägen, zum Beispiel in der Kolbstraße, das war so ein Schockmoment. Und trotz alledem, auch im Nachgang, wenn man das mal sich ansieht, gab es den Moment einer Suche des Dialogs über das, was da vorgegangen ist, ja weniger mit denjenigen, die Opfer gewesen sind. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Beitrag, den das Buch zu sowas wie einem Dialog leistet?
Vielleicht, ich würde gerne so einen Schritt zurückgehen, was Sie gerade so erwähnt haben, was den Schockzustand anbetrifft. Es ist so, dass auch da ein ganz, ganz großer Vertrauensverlust seitens der Migranten stattfindet. Nach wie vor, auch im Nachgang. Das heißt, erstmal zu sehen, da sind Morde passiert. Ich habe mir das so vorgestellt, das war auch einer der Motivationen, warum ich mich auch in diesem Buch wiedergesehen und mich da platziert habe, weil ich mir vorgestellt habe, mein Mann geht zur Arbeit und kommt gar nicht mehr wieder, weil er einfach eine Kugel in den Kopf geschossen bekommt, weil einige meinen, er gehört einfach nicht zu dieser Gesellschaft dazu. Das hat mich so schockiert und dieser Schock hält ja nach wie vor an. Das haben Sie auch gerade so in Ihrer Anmoderation und auch in Ihrer Sicht der Dinge nochmal benannt, zu sagen, wann wird es eine Aufklärung geben? Die Leute warten immer noch auf eine Aufklärung. Die wird es wahrscheinlich nicht geben. Das ist aber so meine Prognose. Und also das Buch fordert zum Dialog und sagt, wir möchten gerne in den Diskurs gehen, aber nicht in den polemischen oder einen populistischen Diskurs machen, sondern wir möchten gerne Tatsachen erschaffen. Wir möchten gerne Fragen beantwortet haben. Also Menschen brauchen Antworten auf ihre Fragen und die warten immer noch auf Antworten. Von Seiten der Regierung, von Seiten des Verfassungsschutzes und wie eine, wenn wir über Recht sprechen, sprechen oder eine Rechtsstaatlichkeit, ne? Also die wird ja mittlerweile so in Frage gestellt, auch von vielen Menschen mit Migrationshintergrund. Ich glaube, wenn wir dann hingehen und sagen, wir gucken uns andere Länder an, ne, welche Missbräuche entstehen da, kommen dann ein paar Migranten und sagen, hör mal, vielleicht sollten wir erst mal gucken, was hier in unserem Land passiert. In unserem Land wird dann immer erwähnt. Ne, das heißt, das impliziert schon bei, ich sag mal, 80-90% der Migranten, mit denen wir halt zu tun haben, auch aufgrund des Buches, das ist unser Land. Wir leben hier in Deutschland. Deutschland ist unser Land. Was passiert in unserem Land? Sollen wir nicht erstmal gucken, was hier an Rechtsstaatlichkeitsverletzungen passiert? Hm. Bevor wir auch auf andere Staaten zeigen, mit dem Finger zeigen.
Das, dieser Schock und auch diese Überraschung über das, was da passiert ist und aufgeflogen ist und auch wie sich das entwickelt, seitdem der NSU bekannt ist, hat ja, Sie haben es beschrieben, sozusagen einen Bruch in dem Verhältnis der, sagen wir jetzt, Migranten-Community zum deutschen Staat ergeben, beziehungsweise das ist
ein Vertrauensverlust.
Zerrüttet, genau. Ja. Was Ähnliches gab es, als 1991, 92, 93 diese Pogrome in Deutschland stattgefunden haben und in Solingen und Mölln die Anschläge auf Wohnungen von Türken und Türken stattgefunden haben und dabei Opfer, Todesopfer zustande gekommen sind. Die Neonazis sind verurteilt worden, geschnappt worden, aber was danach bemerkenswert war, war, dass gesagt worden ist, die Türken und Türken haben danach sozusagen einen anderen Blick auf das Deutschland bekommen und sind sozusagen auf einmal, haben sich nicht mehr sicher gefühlt. Wie hatten sich das entwickelt? Können Sie das sagen? Also sozusagen von Mölln, Solingen bis zu dem heute?
Ja, und ich glaube, diese 1991er-Geschichten, die waren schon sehr schockierend, dass es überhaupt sowas geben kann. Und ich glaube, dass sich viele Migranten damit erstmal abgefunden haben, zu sagen, okay, da ist wenigstens was passiert. Die Attentäter sind, wenn sie wollen, halt geschnappt worden. Und man sieht das, was da passiert ist. Aber ich glaube, der Unterschied zu jetzt ist, dass man so die Tiefe oder die Tragweite, inwieweit jetzt so die Rechtsstaatlichkeit angezweifelt wird oder der Verfassungsschutz mit im Spiel oder im Bunde war, das war, denke ich, damals so nicht im Bewusstsein. Und wir haben ja immer von einem Randphänomen gesprochen, wenn es dann um Extremismus ging. Und mittlerweile ist es einfach so, dass aufgrund der derzeitigen gesellschaftlichen populistischen und unreflektierten Diskurse, die ja in der Mitte der Gesellschaft stattfindet, geht dazu hin, dass es so eine Art Scharnier zum Rechtsextremismus geschaffen wird. Deshalb können wir hier in dem jetzigen Zeitpunkt zum Status quo nicht mehr über ein Randgruppenphänomen sprechen, wenn wir über Rechtsextremismus reden. Ich glaube, das hat sich total verschärft.
Die Konsequenzen, die dem folgen müssen, sind ja welche, logischerweise den Staat anzurufen und zu sagen, hier Rechtsstaat, wo bist du eigentlich? Die Hoffnungen in den Prozess in München sind von allen Seiten sehr groß gewesen, auch aus Seiten der Nebenklage, die da vielzählig vor allen Dingen die Opfergruppen vertritt im Prozess. Da ist diese Hoffnung, ist eine Enttäuschung gewichen darüber, dass es sehr unterkomplex behandelt wird, muss man glaube ich sagen, was da in München passiert. Diese Einschränkungen auf die Täter, die vor Gericht sitzen und die Verweigerung der Akzeptanz, dass das ein Netzwerk ist, das vielleicht sehr viel größer ist, hat auch da dafür gesorgt, dass Leute sich abwenden und sagen, naja, was bringt das jetzt für eine Aufklärung am Ende, dieser Prozess? Wenn wir dann sozusagen daraus den Schluss ziehen, dass das zivilgesellschaftlich was verändern muss, was sehen Sie denn, was passiert ist danach, beziehungsweise welche Mankos nehmen Sie wahr?
Also meinen Sie in Bezug auf, was soll sich verändern?
Ja, was sozusagen, ja genau, wenn der Staat gewissermaßen da an der Stelle enttäuscht, dann muss es ja die Bevölkerung irgendwie vielleicht bewegen.
Ja, das heißt, im Grunde genommen muss man sich ja auch die Frage stellen, wer nimmt welche Verantwortung müsste eigentlich eine Verantwortung übernehmen. Sie haben gerade gesagt, ob wir jetzt die Regierung oder die Politik anrufen und sagen, hör mal, oder Rechtsstaat, ihr müsst mal gucken. Ich glaube, andersrum wäre es besser gewesen. Also zu sagen, die Rechtsstaatlichkeit, wir fühlen uns verpflichtet, weil unseren Bürgern passiert hier gerade etwas. Und das wäre gesund. Das, was jetzt passiert, finde ich aus meiner Sicht der Dinge nicht unbedingt gesund. Das spricht nicht für eine funktionierende Demokratie. Was ich mir wünschen würde, ist natürlich, dass wir mit diesem Buch erstmal viel mehr in den Diskurs gehen, viel mehr in der Öffentlichkeit kommen. Jetzt zum Beispiel das, was wir hier machen, über Radio zu sagen, es gibt da die Möglichkeit, in den Diskurs zu gehen und miteinander zu kommunizieren, die Behörden aufmerksam machen, die Schulen aufmerksam machen, wo letztendlich Bildung anfängt. Wie sieht es aus mit politischer Bildung? Wie sieht es aus mit Umgang mit Medien? Wie sieht es aus? Wie gehe ich wirklich mit einer Meinungsbildung um, wieso entstehen populistisches Gedankengut, wieso haben die Menschen Angst? Das sind unheimlich viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich glaube, es gibt keine monokausale Beziehung dazu und auch keine kausale Lösung, wenn Sie so wollen. Heißt im Grunde genommen, da müssen alle Akteure mit ins Boot und wir müssen uns an einem Tisch setzen oder an mehreren Tischen hinsetzen und sagen, was ist das, woran erkrankt? Letztendlich ist ja Rassismus ein Symptom für eine Krankheit, wie so ein Geschwür. Woran erkrankt unsere Gesellschaft? Und die müssen wir wahrnehmen und diese Menschen müssen wir auch ernst nehmen. Zu sagen, wie kommt es dazu, dass ein Jugendlicher sich radikalisiert? Das ist die andere Seite. Das heißt, wenn wir den Rechtsextremismus angucken, hat das eine psychologische, eine soziologische, eine politische, eine gesellschaftliche Dimension. Und das ist uns auch bewusst, auch den Migranten ist das bewusst. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hingehen und sagen, es ist Mord, das wollen wir auch benennen. Es ist Terror, das wollen wir auch benennen. Aber auch in den Diskurs gehen und zu sagen, wie können wir das langfristig ändern, gemeinsam. Hier geht es um ein gemeinsames Zusammenleben. Das ist uns wichtig.
Warum ich am Anfang so ein bisschen mit diesem Migrantinnenbegriff haderte, war auch, dass das natürlich auch einer Gruppenkonstruktion dient, ne? Sowohl einer eigenen als auch einer von außen. Und die Gefahr dabei ist ja so ein bisschen, dass ich als Deutscher, ja, hier geboren, aufgewachsen, mit dem Pass in der Tasche, in die Gefahr gerate, zu sagen, die Gruppe der Migrantinnen, mit denen muss ich mal was machen. Das heißt also, es gibt eine gesetzte Grenze zwischen diesen beiden Bevölkerungsteilen, wenn man das so tut. Wie sehen Sie denn diese Auflösung der Grenze? Also, dass das sozusagen das eben völlig irrelevant wird, wie Sie ja anfangs sagten. Es geht um die Standpunkte der Person und nicht um ihre Herkunft oder sowas.
Also ich denke, dass indem einfach die Herkunft mehr in den Hintergrund rückt und der Mensch in den Vordergrund als Person und mit Namen letztendlich. Und man kann hingehen und sagen, was ist dein Motiv, dich dafür einzusetzen. Dann kann derjenige auch entscheiden zu sagen, ich fühle mich da mit dieser und jener Kultur schon identifiziert oder verbunden. Es ist ja nicht so, dass man sich, ich sehe das aus meiner Sicht der Dinge, es ist ja so, ich empfinde das zum Beispiel als eine Bereicherung. Ich habe das nie negativ gesehen, dass ich aus einer anderen Kultur komme, sondern es hat mich immer bereichert und mir die Möglichkeit gegeben, über den Tellerrand zu gucken und in verschiedenen Dimensionen auch zu fühlen und zu handeln. Und ich denke, das müsste jeder so für sich selbst letztendlich entscheiden. Und das ist das Schwierige. Wir können das, es gibt kein Patentrezept und das geht nur im Dialog und mit dem im Miteinander letzten Endes.